RD.
Oh boy, do we have to talk. Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wieder eine Folge unseres Podcasts nach einer Breaking-News-Situation. Und alle werden es mitbekommen haben natürlich. Darüber wollen wir in aller Breite reden in dieser Folge. US-Präsident Joe Biden hat seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zurückgezogen am vergangenen Wochenende. Und das hat sich zwar angedeutet, das lag in der Luft, der Druck wurde immer größer, nicht nur von außen vor allem, aber auch innerhalb seiner Partei, der Demokraten. Aber als es dann so kam, dann war das doch ein Riesen.
Trotzdem schockierend.
Ja.
Aber wir haben nur über dieses Thema geredet für die letzte Monat, mehr oder weniger.
Ja.
Will he oder won't he?
Ja.
Aber trotzdem, auch wenn wir gewusst haben, dass eine Möglichkeit gab, ist es immer noch schockierend.
Und es wirft so viele Fragen auf, die davor vielleicht so theoretisch im Hinterkopf kursiert und geschwört haben. Aber ich will auch nochmal sagen, wann wir diesen Podcast aufzeichnen. Normalerweise erwähnen wir das nie groß, aber weil sich ständig etwas tut und Nachrichten überholt sind so schnell, wollen wir sagen, es ist Montagvormittag, der 22. Juli. Der Tag quasi nach dieser großen Nachricht, die natürlich das ganze Land jetzt erfasst hat. Also, wie gesagt, wir wollen viele Fragen aufgreifen. Wie geht's jetzt weiter? Wer übernimmt? Was bedeutet das für den Wahlkampf, für den Wahlausgang im November 2024? Aber vor allem wollen wir erstmal die Reaktionen besprechen und einfangen. Und Jeff, was war dein erster Gedanke, als du das so mitbekommen hast, gehört hast?
Ja, ich glaube, ich habe das wie alle andere. Plötzlich bekommt man eine Push-Nachricht auf der Handy und dann diese, hä? Eigentlich habe ich das eine halbe Stunde später gesehen und erstmal viele Nachrichten von Freunden und Familie gelesen und dann, was ist los? Kann das sein? Oh mein Gott, es ist. Also ehrlich, ehrlich gesagt, einerseits eine Erleichterung, dass jetzt haben wir eine Entscheidung. Kein will he, won't he. Kein Splitscreen, wo Biden sagt, ich bleibe und die Demokraten kommen ein nach der andere in der Öffentlichkeit und sagen, er muss raus.
Ja.
Also gibt es jetzt eine Entscheidung.
Ja, es hat alles überlagert einfach, ne, in den letzten Tagen. Da wurde gar nicht mehr über Inhalt oder Politik, also, sondern es war nur noch
Nur Kritik und nur mit jeder Rede. Okay, jetzt hat er Covid, das nicht mehr auf die Bühne, aber für jede andere Rede oder Interview, das er gehalten hat, gab es immer also Kritik auf jeden Satz, jede Bewegung. Aber diese Unsicherheit, wie das dann weitergeht, besonders wenn die Attentat auf Trump, die Parteitag von den Republikanern letzte Woche und diese große Energie und alles, was wir gesehen haben, die Rede, die Entertainment, die Show, die Trump-Show und die High auch von dieser Parteitage, die Republikaner, die waren auf einer Welle und die Demokraten
das
nur...
Das ist jetzt überlagert.
Und die, ja, auf jeden Fall. Also da, die Demokraten nur im Chaos und jetzt gibt es eine Entscheidung. Ich habe eigentlich mit vielen Freunden und auch meiner Mutter gesprochen gestern und die erste Reaktion von vielen war Trauer. Also Biden, wie wir wissen, hat einfach einen Brief veröffentlicht auf X. Er stand nicht vor der Kamera, hat einfach geschrieben.
Er wird im Laufe der Woche nochmal sich an das Land wenden.
Er hat immer noch Covid. Vielleicht ist es auch für ihn ein sehr emotionaler Moment, wo er denkt, ich kann nicht jetzt vor der Kamera stehen, das ist einfach zu viel. Und das war auch die Reaktion von vielen Leute. Ich habe von einer Freundin gehört, ich habe geweint, als ich das gelesen habe. Also meine Mutter war auch.
Devastated war sie, hat sie uns geschrieben. Also wirklich, ja, ich glaube, es war immer in der Luft und man hat sich mit dem Szenario gedanklich beschäftigen können. Aber als es dann wirklich soweit war, war es, glaube ich, weil, glaube ich, die Sympathien für Joe Biden bei den Demokraten, er war jetzt insgesamt, waren seine Umfragewerte nicht gut tatsächlich, aber die Lebensleistung, das waren auch die Reaktionen von ganz, ganz vielen Parteifreunden und anderen Politikern, die Lebensleistung, der Respekt, auch Reaktionen aus aller Welt, auch aus Deutschland, vom Bundeskanzler Olaf Scholz, der Respekt für Joe Biden, für das, was er jahrzehntelang getan hat für das Land, jetzt auch im hohen Alter, da ist die Anerkennung. Und dass er so letztlich, man muss es dann doch schon so sagen, rausgedrängt wurde aus dieser Position, das ist schon bitter. Also Politik ist ein hartes Geschäft auf jeden Fall. Und er hat gekämpft bis zuletzt. Er wollte nicht. Er hat gesagt, es ist meine Pflicht und ich will das auch und wahrscheinlich auch die Macht. Es ist nicht so leicht, die abzugeben, wenn man sie einmal hat, aber er wollte auf jeden Fall weitermachen.
Aber ich glaube auch, dass er hat entschieden, dass er bleibt oder dass er will eine zweite Amtszeit. diese Entscheidung kam kurz vor oder wenn es ziemlich klar war, dass Trump würde der Kandidat für die Republikaner sein, so vor 1,5 Jahren ungefähr. Und er dachte, dass er, wie er sagte, ich habe ihm einmal bezieht und ich kann das, ich bin der Kandidat, das wieder machen kann. Vielleicht hat er auch gedacht, also vielleicht ist Kamala normalerweise, die Vize ist nächste in die Schlange und vielleicht hat er Angst, dass sie besonders gegen Trump, nicht, dass sie das nicht schaffen könnte, aber gegen Trump und diese, wie viele Demokraten das sehen, ist so eine wichtige, wichtige Wahl und dass er tut das nochmal aus Patriotismus, aus diese Gefühl für
Pflichtgefühl,
Pflicht ja. für sein Land, wie du sagtest, er hat mehr als 50 Jahre im Kongress, im Weißen Haus, im Government. Und das war sein Gefühl, dass ich kann das, ich muss das Land retten. Und das ist auch der Grund, warum so viele emotional waren. Joe Biden war immer gefühlt wie, ja, okay, ein bisschen goofy, ein bisschen, ne? Er macht diese Gaffes, er sagt manchmal das falsche Wort oder tut irgendwas, das vielleicht nicht so also appropriate ist. Aber sein Herz ist in die richtige Stelle. Man zweifelt nie am
An seinen Motivationen
genau,
und an seinen Motiven,
ja. He's a good guy. Ne?
Ja.
Also er also macht das nicht für sein Ego oder weil er machthungrig ist, aber weil er diese Pflicht gefühlt hat.
Das heißt, du meinst, wenn Donald Trump nicht als der Kandidat der Republikaner am Horizont wieder aufgetaucht wäre und sich dann so durchgesetzt hätte, hätte er vielleicht von vornherein gesagt, nee, eine zweite Amtszeit schaffe ich nicht mehr?
Also er sollte eigentlich nur a One-Term-President sein. Aber ich glaube wirklich, das war seine Motivation, das Land von einer möglichen Trump-Amtszeit, zweite Amtszeit zu retten.
Und ich glaube, deswegen, daher rührt dann jetzt auch die große Bewunderung oder der Respekt für diesen Schritt, das zu tun. Und zwar die eigenen Interessen, auch wenn er das vielleicht um Trump zu schlagen gemacht hat, aber natürlich auch sein Ego wird da schon auch im Spiel gewesen sein, da dabei zu bleiben und weitermachen zu wollen. Aber dass er seine Interessen jetzt untergeordnet hat und das Interesse des Landes, damit diese ganze Diskussion nicht weitergeht für eine Wahl, die man dann auch gewinnen kann vielleicht.
Ja. Und der Kontrast könnte nicht größer sein eigentlich. Also auf einer Seite hat man Biden, der hat sein Leben lang in Politik gearbeitet. Präsident werden war sein Lebenstraum. Er hat das dann geschafft und jetzt also gibt das auf für das Land, für die Chancen für seine Partei im November. Auf der anderen Seite haben wir Trump. So ein Mann, der hat schon gesagt, dass wenn er verliert, dann kann das nur wegen Wahlbetrug sein und er würde das Ergebnis nicht akzeptieren. Also
ja, ist schon ein Kontrast, ne? Also, denn es stärkt natürlich das Vertrauen in die Institutionen, auch in den ganzen Prozess, wenn eben jemand nicht am Stuhl klebt und quasi den Weg frei macht und damit auch die ganzen Debatten darum beendet. Und ich weiß nicht, in welche Krise Donald Trump, sollte er die Wahl verlieren, im November das Land dann stürzen wird. Ähnlich hat es auch Al Gore gemacht 2000, als diese Verfassungskrise auch drohte, weil die Wahl so knapp war und dann irgendwann der Supreme Court gesagt hat, George W. Bush hat die Wahl jetzt gewonnen und da hätte er ja auch sagen können, nee, Leute, das wollen wir doch erstmal sehen, aber gesagt, nee, wichtig ist, dass wir jetzt einen Schlussstrich ziehen und nach vorne schauen. Und ich glaube, in dieser Tradition, wenn man so will, hat Joe Biden diese Entscheidung jetzt getroffen. Aber andererseits muss man auch sagen, er hatte auch nicht wirklich eine andere Wahl. Also die Umfragewerte waren schlecht, auch die Internal Pollings, also die das Weiße Haus auch angestellt hat, die Umfragen haben gezeigt, dass auch von den Demokraten immer mehr daran gezweifelt haben, ob sie Joe Biden wählen würden. Namhafte Demokraten sind dann rausgekommen und haben sich dafür ausgesprochen, dass dann Wechsel ist. Nancy Pelosi und Barack Obama allen voran, aber auch Chuck Schumer, der Fraktionsvorsitzende im Senat der Demokraten oder Hakeem Jeffries bei den Repräsentanten. Und natürlich, darf man nicht vergessen, die ganzen Donors, also die Geldgeber, namhafte, große, George Clooney hat mir in einer letzten Folge mal erwähnt, aber eben auch ganz viele andere, die gesagt haben, nee, Moment mal, wenn das so weitergeht, dann ziehen wir unsere Gelder zurück und Geld ist das Lebenselixier einer Wahlkampagne in den USA. Also insofern, er war auch, wenn man so will, gezwungen am Ende, aber das ist das, was deine Mutter eben auch so sagte, wie traurig irgendwie dafür, dass es so endet für ihn in gewisser Weise, aber vielleicht auch nicht zu spät jetzt. Wir sind gut 100 Tage nur noch vor der Wahl, also das war jetzt so Last Exit, wenn man so will, und auch noch ein paar Tage jetzt bis zur Convention.
Um genau, dann aber immer noch bevor der Convention und der Parteitag, und das müssen wir nicht vergessen, dass, obwohl wir wissen, dass Biden hat der Vorwahlkampf gewonnen, er ist nicht offiziell der Kandidat, bis er nominiert ist von den Delegierten an der Parteitag. Und das passiert in der Woche von 19. August. Und das heißt, es ist nicht zu spät. Also, und deswegen auch meine Mutter, wie gesagt, sie hat diese Reaktion, sie war traurig, aber dann hat sie gesagt, ja, es hat einen Moment gedauert, aber bis ich meine, wie wir sagen, could wrap my head around it. Aber
das sagen wir im Deutschen nicht, den Kopf drumherum binden. Ja, aber,
ja. Aber dann war das Gefühl, okay, ich meine, Kamala ist eine tolle Frau, sie ist Vize, sie hat schon 4 Jahre im Amt im Weißen Haus, also vielleicht bringt das eine neue Energie rein, eine neue Enthusiasmus, vielleicht ist das gut, ich kann gut vorstellen, sie zu unterstützen. Das ist auch, ich glaube, der Reaktion, die ich kriege, dass ich habe auch von vielen gehört. Also jetzt müssen wir nach vorne schauen, was kann ich tun? Ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, so die ganze Freundeskreis war so, okay, was tun wir? Wie können wir helfen? Sollen wir rausgehen? Sollen wir Geld spenden? Und wir haben auch gesehen, dass innerhalb die ersten paar Stunden nach dieser Brief von Biden rausgekommen ist, haben die Demokraten 30 Millionen in Spende bekommen. Also.
Ich glaube, Erleichterung ist auch ein großes Gefühl, das viele Freunde von uns haben, dass diese Hängepartie jetzt erstmal beendet ist. Und wie gesagt, auch wenn es seit Tagen irgendwie in der Luft lag, aber wir haben jetzt ein komplett neues Rennen um das Weiße Haus. Mhm. Also die Karten sind komplett neu gemischt. Und die große Frage, die jetzt natürlich ansteht, ist, wie geht es weiter? Mhm. Kamala Harris, hast du erwähnt, das ist die naheliegende. Die hat auch Joe Biden unmittelbar nach der ersten Ankündigung, dass er zurückzieht von der Kandidatur, in einem weiteren Post dann erwähnt und gesagt, die unterstütze ich, das ist meine Vizepräsidentin und es gibt Gründe, warum ich die dafür ausgewählt habe. Bitte unterstützt sie, da hat seine ganzen Spender auch geschrieben, bitte unterstützt sie jetzt. Vielleicht an der Stelle kurz, weil das oft so, diesen Namen werden wir natürlich viel hören jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Es ist Kamala Harris.
Kamala, genau. Ich glaube, sie hat einmal ein Interview gegeben, wo sie hat jemandem erzählt, wie man das richtig sagt. Und sie hat gesagt, dass ihre Stiefkinder, also sie ist die Stiefmutter und die nennen Kamala Mamala. Und so kann ich immer erinnern, dass Kamala klingt wie Mamala, also Mom, also Mutter. Also,
ja. Insofern Kamala, also nicht Mamala. Kamala, so wie Pamela oder nicht Kamala, kurze Aussprachehilfe.
Kamala, der Druck auf die erste Silbe?
Silbe, ja. Silbe. Also Pronunziation vorne, Aussprache vorne, Kamala Harris. Ja, und die wird natürlich jetzt im Fokus stehen. Sie selber hat auch schon angekündigt, ich werde das Amt bzw. die Kandidatur anstreben und freue mich auch über die Unterstützung. Die Kampagne von Biden und Harris, das Ticket, wenn man so will, hat auch offiziell den Namen schon geändert auf Harris for President. Mhm. Und ich glaube, die Parteiführung versucht jetzt auch schnell Fakten zu schaffen, damit da jetzt nicht eine weitere Hängepartie entsteht und sagt, okay, pass auf, das ist jetzt die Frau dafür und wir wollen ein bisschen darüber reden, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile für diese Entscheidung. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, bevor wir darauf eingehen, die sagen, vielleicht wäre es ja auch gerade gut, auch im Sinne von, um Energie und Excitement zu generieren für die Kampagne der Demokraten, was ja wirklich gefehlt hat in den letzten Tagen und Wochen. Vielleicht ist es ja auch gut, nochmal ein offenes Rennen zu gestalten.
Eine Brokered Convention sozusagen, wenn mehrere Kandidaten könnten ihren Hut im Ring werfen und dann dürfen die Delegierten entscheiden. Also das ist schon mal passiert in 68 in Chicago bei der Demokratischen Convention, Parteitag, als LBJs ausgestiegen, aber man muss auch sagen, er ist ausgestiegen in März. Also das ist eine andere.
Lyndon B. Johnson, der demokratische Präsident damals, dem die Anti-Vietnam-Proteste einfach zu viel Gegenwind verursacht haben, gerade auch in den eigenen Reihen, da ist eine Parallele. Also gerade auch bei den Demokraten wollten viele LBJ, how many kids did you kill today, war da der Slogan, gerade die auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs, wie viele Kinder, wie viele Opfer hat dieser Vietnamkrieg gerade wieder gekostet, war der Protestruf auf den Straßen. Also der ist zurückgetreten, dann ist wenige Wochen später einer der aussichtsreichsten Kandidaten der Demokraten, Robert F. Kennedy, erschossen worden. Und dann gab es diesen chaotischen Parteitag in Chicago, wieder in Chicago, wie dieses Jahr auch, ich weiß nicht, ob das ein gutes Omen ist, wo dann sich am Schluss, da ging es ziemlich hin und her und Proteste draußen auch und Polizeieinsatz. Und dann hat sich Hubert H. Humphreys durchgesetzt, aus Minnesota damals, aber der hatte dann gegen Richard Nixon keine Chance.
Und diese Chaos von die 68er Parteitag wollte die Demokratische Partei auf jeden Fall vermeiden. Also die müssen besonders nach dieser letzten paar Wochen von Will he or won't he, die müssen jetzt zusammenkommen und zeigen, dass die ein Partei sind, dass es nicht in Chaos ist. Und deswegen sehen wir jetzt so viele, die Harris unterstützen. Aber manche haben noch nicht. Also Obama zum Beispiel hat nur Biden für seinen Service bedankt, hat gesagt, dass er war ein super Partner und ein super Präsident. Aber also hat noch nicht seine Unterstützung hinter Kamala. Vielleicht, weil er will auch mehr eine demokratische Prozess, wo andere könnten auch auftreten, weil na, es gibt Vor- und Nachteile für die beiden.
Der gab es ja nicht so richtig in den Vorwahlen bei den Demokraten, weil alle gesagt haben, naja, der amtierende Präsident, der noch anschlussfrei auf eine zweite Amtszeit hat, der ist gesetzt. Also von daher kann man jetzt auch nicht sagen, wieso, Biden war doch gewählt von den Delegierten oder von den 50 Bundesstaaten in den Primaries, der muss das jetzt machen, sondern es gab auch für die anderen eben keine Wahl, bis auf 2, 3 Zählkandidaten. Aber interessanterweise auch jetzt steigt keiner so richtig ein. Also
nee, die große Name, die man schon vielleicht kennt, Gretchen Whitmer, der Gouverneur aus Michigan, oder Gavin Newsom, Gouverneur aus Kalifornien, die haben schon gesagt, die würden dieses Jahr nicht antreten, also wollen nicht der Kandidat werden und würden Harris unterstützen. Also ein nach der andere kommt raus und sagt, nee, es ist nicht meine Zeit und jetzt ist Harris dran und ich unterstütze sie.
Also man kann oder sie auch, wollen sich nicht verbrennen gegen Trump und sagen, machen wir also lieber in 4 Jahren.
Lieber 4 Jahre lang warten, ja. Also, aber es ist auch der Vorteil, dass Harris hat, ist, dass wenn Biden hat der Vorwahlkampf gewonnen und er hat genug Delegierten, also die Nominierung zu kriegen. Ich meine, man kann mindestens sagen, Harris war auch auf der Ticket, wie man sagt. Also Harris ist Teil von der Biden-Team. Wenn man Biden wählt, man weiß, dass man Harris auch dazu kriegt. Insofern, man kann sagen, also guck mal, diese Leute haben auch nicht nur für Biden, aber für Harris auch zugestimmt. Und dann ist es nicht so undemokratisch, wie manche sagen, aber dass sie war auch mit Biden gewählt.
Ich glaube tatsächlich, für die Partei würde es diese Energie kreieren, wenn es da tatsächlich einen spannenden Parteitag gäbe, wo ein paar Kandidaten auch als Alternative dastünden. Aber wenn die fehlen, ja, dann geht es einfach nicht. Dann wird es automatisch Harris. Ich glaube auch, dass es letztlich, da besteht eigentlich kein Zweifel daran, auf Kamala Harris hinauslaufen wird. Da ist jetzt auch Rank and File, wie man so schön sagt, bei den Demokraten dahinter und pushen auch dafür, dass sie das wird. Es wäre, glaube ich, der einfachste Übergang. Oder schauen wir mal auf die Vor- und Nachteile. Aber bei den Vorteilen, einer der großen Vorteile wäre natürlich, dass sie das ganze Geld, das die Biden-Harris-Kampagne bislang schon eingesammelt hat, dann einfach so mehr oder weniger übernehmen könnte. Das wäre auch bei einem anderen nicht unmöglich, das irgendwie dann umzuwidmen, aber ein bisschen komplizierter jedenfalls. Und in dem Fall ist das ein Aspekt auf jeden Fall. Wie du sagtest, eine Menge Gelder sind auch schon reingekommen.
Also noch ein Vorteil für Harris ist, dass bis jetzt es gab nur diese 2 alte weiße Männer. Also wie häufig waren wir gefragt, gibt's kein anderer, hey Amerika, habt ihr keine andere Kandidat, jemand anders? Also und jetzt sehen wir, ja doch, wir haben jemand anders, ob das Harris wird oder nicht, wissen wir noch nicht. Aber guck mal, jetzt ist Trump die einzige alte weiße Mann auf die Bühne. Und das würde auch, ne, so in die letzten Wochen, wir haben so viel Aufmerksamkeit auf jeden Auftritt, auf jedes Interview von Biden. Und diese ganze Scrutiny, diese ganze Aufmerksamkeit wird dann auf Trump sein. Und wie wir wissen, es gibt eine interessante PAC, Political Action Committee, das gerade gegründet war von George Conway, der Mann von Kellyanne Conway, der war in der Trump-Regierung und er hat ein irgendwas, das heißt ein Lincoln Project, wo er gegen Trump ja Geld sammelt und er hat irgendwas gegründet, das heißt die Anti-Psycho-Pack und hat aber eine Reel, eine YouTube-Video von Ausschnitt von Trumps Gaffes, Trumps, also was er sagt auf die Bühne, als er gesagt hat, wie würde ich lieber sterben, bei High-Attacke oder Electrocution? Also die ganze komische Sachen, die er gesagt hat oder die Moment, wo er irgendwas falsch gesagt hat, wo man denkt, ha, weil es gab so viel Aufmerksamkeit auf Biden und seine Alter und sein Gaffes, aber jetzt sehen wir, also Trump, wie wir wissen, ist nur ein paar Jünger, ist 78 und hat auch viele Gaffes gemacht.
Gaffes, muss man vielleicht sagen, sind also, so Stolperer. Das ist der Begriff im Englischen für
Fehler,
also Pannen oder was auch immer. Ja.
Also und diese ganze Aufmerksamkeit würde besonders stark auf Trump sein. Und der Vergleich dann zwischen, wenn es Harris ist, diese junge, ich meine, sie ist nicht so jung, aber im Vergleich junge Frau.
Ja, diese ganze Gleichung ist jetzt aus dem Ungleichgewicht gekommen, ja, weil dieser Kontrast so stark ist, ne?
Und das würde, und deswegen sehen wir jetzt, dass Trump hat sofort Biden kritisiert auf Truth Social. Er hat eine Nachricht geschrieben, er war der schlimmste Präsident, er ist nicht fit, Präsident zu sein, er soll zurücktreten, also nicht nur aus dem Rennen, aber aus dem Weißen Haus. J.D. Vance, seine Vize, hat auch gesagt, ja, wenn Biden nicht fit genug ist für das Rennen, soll er auch zurücktreten. Also das zeigt in meiner Meinung, dass die haben wirklich Angst für, die sind gut vorbereitet auf einen Kampf gegen Biden, aber die haben Angst für einen anderen Kandidat, die sind scared. Und diese Energie, dass Kamala oder ein anderer Kandidat könnte reinbringen, aber auch dieser Vergleich und die Fitness.
Ja, das ist interessant, ne? Dass das jetzt plötzlich die Fitness von Trump, die wird wohl da sein, aber auch so, was er so an Sachen sagt und raushaut, ist so durchgerutscht. Wobei ich wiederum denke, naja, nach wie vor, wenn die Leute sagen, naja, ist halt Trump und das wird nicht so ernst genommen. Aber du hast zumindest wieder jetzt mehr Raum, wenn man so will, um darauf aufzugucken. Und es wird auch interessant zu sehen, wie die Republikaner gegen, oder gerade Trump gegen Kamala Harris vorgehen wird. Denn gegen alle anderen hat er immer so fiese Spitznamen auch sich ausgedacht, Sleepy Joe, und eine Frau so anzugehen, dürfte nicht ganz so gut ankommen bei vielen Wählerinnen, glaube ich, auch in den USA.
Ja, man
USA.
Muss aufpassen. Aber er hat schon eine Spitzname für Kamala.
Ja.
Er nennt die Laughing Kamala, also lachende Kamala. Also ich habe auch, wenn ich das gelesen habe, ich dachte, hä? Und andere Freunde von mir haben auch gesagt, hä? Also wie ich das verstanden habe, es gibt Bilder oder Videos, wo sie lacht viel. Vielleicht entweder ist sie sehr fröhlich oder weiß ich nicht.
Oder zu nicht, doll das, lacht oder so.
Ja, so doll lacht oder ob das von
naja, wir haben ja schon im deutschen Wahlkampf gesehen, wie ein falsches Lachen an der falschen Stelle Prozentpunkte kosten kann oder
aber,
stimmen.
Ja, ob Trump versucht zu sagen damit, dass sie nicht ernsthaft genug ist.
Aber es ist ein eher harmloser Spitzname, würde
ja,
ich erst mal sagen.
Ja, weil ne, so man muss richtig aufpassen. Mit, also sie ist, wie du sagtest, eine Frau, eine schwarze Frau. Also man kann nicht mit dieser Konkurrenten, wenn das Harris ist, der Konkurrenten, so umgehen wie mit anderen.
Auf der Pro-Seite wäre natürlich auch ihre Erfahrung im Weißen Haus. Sie ist da jetzt die letzten 4 Jahre tief gewesen. Sie ist die Präsidentin des Senats aufgrund ihres Amtes als Vizepräsidentin. War davor ja auch Senatorin für den Bundesstaat Kalifornien. Also sie hat da schon was gesammelt. Andererseits ist sie jetzt auch nicht so in Erscheinung getreten ja. In dieser Zeit.
Und andererseits, ihre Erfahrung im Weißen Haus kann auch ein Nachteil sein. Ja. Sie bringt mit ihr die ganze, wie wir sagen, Baggage-Koffers.
Nee, das sagt man im Deutschen nicht. Den ganzen Ballast, würde man sagen im Deutschen.
Die ganze Ballast, nicht Koffer.
Im Englischen sagt man
Baggage. Ja. Also sie bringt das mit. Also wenn Trump kritisiert der Politik von Biden, dann ist es auch eigentlich Harris' Politik. Und wie wir wissen, Einwanderungspolitik ist ein großes Thema in dieser Wahlkampf. Und wie wir wissen, also am Anfang ihrer Zeit im Weißen Haus, sie hat die Verantwortung bekommen, also für die Lage an die südliche Grenze. Und das, wie wir auch wissen, ist immer noch in schlechtes Zustand.
Ein Riesenwahlkampfthema. Ja. Joe Biden hat sie zu seiner Grenzpolitik-Zarin, Einwanderungszarin, wenn man so will, gemacht. Wobei das jetzt nicht hieß, dass sie da die Grenze irgendwie zumachen soll, sondern der Ansatz war, die Fluchtursachen in den südlichen Ländern Amerikas zu bekämpfen, da einfach mehr Unterstützung reinzubringen, damit die Leute sich erst gar nicht auf den Weg machen und nicht jetzt unbedingt irgendwie da eine Mauer zu bauen oder sowas. Und wir sehen ja selber aus Jahrzehnten von Entwicklungshilfe hier in Deutschland, wie gut das geklappt hat, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Also insofern ist es vielleicht auch unfair zu sagen, sie hat es ja nicht gewuppt gekriegt, aber natürlich werden die Republikaner das als die Hauptstoßrichtung jetzt sehen, weniger vielleicht die persönlichen Attacken, die man gegen Joe Biden vielleicht hätte fahren können, aber gerade die Grenze, it's a mess, es ist chaotisch, es ist, die Leute kommen unkontrolliert alle rein und da ist die Biden-Regierung mit ihr für verantwortlich in erster Linie und sie erst recht, weil sie diesen Job bekommen hatte, sich um die Lage an der Grenze zu kümmern. Also das ist ein Riesending. Ich glaube auch, dass die Republikaner noch viel mehr auf das Thema, was hier immer wieder durchdringt, Socialism setzen werden. Also das ist ja die Grundangst vor den Demokraten bei vielen Republikanern, dieser, was auch immer für die USA Sozialismus bedeutet, aber diese im Prinzip Umverteilung, die nehmen unser Steuergeld und werden es dann einfach den ganzen Einwanderern dann geben, so die Erzählung. Und ich glaube, eine Kamala Harris, die noch aus diesem, aus republikanischer Sicht, Hippie-Staat Kalifornien kommt, wo sie alle nur rumkiffen, ja, wo das legalisiert ist. Und das ist das Vorurteil. Und ich glaube, in diese diese Richtung werden sie noch viel mehr gehen. Und das ist auch etwas, was ich für meine Dokus immer wieder auch gehört habe in Interviews mit Freunden und Familie, die eben für die Republikaner sind oder auch mit Umfragen, die gesagt haben, wir werden, wenn Joe Biden gewinnt, werden wir eine Präsidentin Kamala Harris haben, weil Joe Biden das nicht mehr lange macht. Es ist tatsächlich jetzt so eingetreten, mehr oder weniger, wie vorhergesagt. Und dann kommt der Sozialismus ungefähr.
Ja. Ja. Das ist eine große Sorge von meinem Vater auch. Ja. Und er hat das schon seit 2020 gesagt. Also Biden wird nur gewinnen und dann kriegen wir Kamala. Und dann geht das ganze Land in Eimer, wie er immer sagt. Also er hat wirklich Angst vor einer... Das ist eine Möglichkeit. Also, und viel von den Republikanern sehen sie immer noch so. Aber ich glaube, sie würden auch, wie wir gesagt haben, also kritisiert sein für Einwanderungspolitik. Aber sie hat einen großen Vorteil, dass sie, der andere große Thema für die Demokraten ist Abtreibungsrecht. Mhm. Und sie hat, also in die letzte Zeit, war viel unterwegs in den USA, überall, und hat das thematisiert. Und das ist irgendwas, wo die Demokraten können junge Wähler reinholen, Frauen reinholen. Und Kamala ist die perfekte Person, darüber zu sprechen. Wir haben schon gesehen, sie war ziemlich effektiv, finde ich. Und das ist ein großer Vorteil für Harris als ein Kandidat. Das ist eine Botschaft, die sie sehr gut rüberbringen kann.
Glaubst du denn, das ist die andere große Frage, die über dieser Kandidatur dann schweben wird natürlich, glaubst du, dass das Land, dass die USA bereit sind für eine erste Frau, aber vor allen Dingen auch eine schwarze Frau im Weißen Haus?
Das, Ingo, ist die 50.000-Dollar-Frage, wie man sagt. Das ist irgendwas, das ich bin oft einmal
also, gefragt. Also, sorry, will ich kurz unterbrechen. Natürlich sind sie bereit im Sinne von, es ist längst überfällig. Ja. Ja, es hätte schon längst passieren müssen. Aber wenn dann in der Wahlkabine die Leute ihr Kreuz machen, ob sie dann wirklich da, ob das ein Faktor
ist. Das ist eine große Frage. Ich will, also aus Reflex sage ich sofort, ja klar, also ohne Zweifel, aber wenn ich länger überlege, also wenn ich überlege in 2016 und der Wahlkampf von Clinton und diese Frau, die Senator war, die Außenministerin war, dann gegen Trump und wie das gelaufen ist, dass die so mit 3 Millionen mehr Stimme die Popular Vote gewonnen hat und trotzdem verloren hat. Und also ich finde auch, wenn ich rede mit Leuten über Harris oder also auch in der Vergangenheit über Elizabeth Warren, sie war Senator aus Massachusetts, die war auch eine Kandidatin 2020. Es gibt oft diesen Satz, die ich höre, ja, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie, wie sie spricht oder so, das ist, ich mag sie nicht. Und das,
irgendwas ist komisch.
Irgendwas ist komisch. Irgendwie rubs me the wrong way. Irgendwas rubbed me the wrong way. Wie würde man sagen? Irgendwas
bürstet mir gegen den Strich.
Okay.
Ja, so ein ähnliches Bild in der...
Aber das hört man fast nie über Männer. Ich höre das ständig über weibliche Kandidaten. Und ich finde, es hat einen bestimmten Sexismus da drin, auf jeden Fall. Ich habe auch von anderen schwarzen Frauen gehört, ja, ich weiß nicht, es ist so schwer für eine Frau, aber für eine schwarze Frau. Also die sagen selber, dass die finden das schwer zu glauben. Von meiner Mutter habe ich gehört, naja, also ich finde Kamala toll, aber also besonders als eine schwarze Frau wird es wirklich ein uphill climb, also wirklich schwierig und ein Kampf. Also andererseits, ich glaube, Demokraten sind am besten, wenn die haben neue, also sie ist nicht komplett neu, sie ist Vize, aber frische, also junge, sie ist nicht so jung, also 59, aber wie gesagt, im Vergleich mit die zwei alte weiße Männer im Rennen ist sie eine Spring Chicken. Also
das wiederum ist der Begriff für ein frisch geschlüpftes Küken, Spring Chicken. Also gut, das ist sie tatsächlich nicht, aber ist sehr viel jünger natürlich als die beiden anderen.
Aber wie gesagt, also es gibt dann eine bestimmte Excitement. Also das hat gefehlt. Ne? Also muss man sagen, Biden ist nicht jemand, der bringt die ganze Leute raus auf ihre Füße. Ja, genau. Also und vielleicht könnte eine neue, frische Gesicht.
So gesehen ist es vielleicht ein Vorteil, dass sie diese 4 Jahre mehr oder weniger untergetaucht schien im Weißen Haus, weil sie jetzt als frischeres Gesicht sich präsentieren kann. Aber ja, es kommt immer auf diesen Kontrast da an. Also, aber du glaubst also, das Land ist theoretisch bereit, aber wenn es hart auf hart kommt und es so darum geht, die Wahl abzugeben, dann würden manche so, die können ihren Finger nicht drauf legen, aber werden dann doch nicht wählen.
Es ist auf jeden Fall Harris. Riskant.
Naja, riskant ist ja das ganze Manöver, jetzt so kurz vor der Wahl die Pferde zu wechseln in diesem Rennen. Andererseits so riskant auch wieder nicht, weil mit beiden hätten sie ziemlich sicher verloren. Ich glaube, das kann man sagen.
Risiko zu nehmen.
Genau, also es kann der Parteitag kann um die Ohren fliegen, es kann All die Probleme, die die Kandidatur einer Kamala Harris mit sich bringt, können Faktor sein. Trump nach wie vor ist sicher im Sattel bei den Republikanern, entfacht eine Menge Begeisterung, erst recht nach dem überlebten Attentat. Also das ist schon nach wie vor keine leichte Situation, aber ich glaube, für die Demokratie war das eine gute Entscheidung, dass man sieht, da klebt keiner an seinem Posten, sondern die Macht wird weitergegeben oder zumindest die Option auf die Macht. Und auch für die Demokraten an sich, glaube ich, war das die richtige Entscheidung, weil sie jetzt zumindest eine Fighting Chance haben, wie die Amerikaner sagen würde. Also, dass jemand sagen, okay, wir versuchen das mit einem Neuanfang, mit vielleicht neuer Energie und mit einer neuen Situation für die Republikaner, wie sie damit umgehen müssen. Es geht auch jetzt mehr wieder vielleicht auch um Politik, also um die Positionen und nicht so sehr um die Personen, die das auffüllen. Bei den Republikanern wird es weiter um die Person gehen. This is all about Trump. Ist fast egal, was die Positionen sind. Es geht nur noch um die Schlagworte. Und bei den Demokraten ist jetzt endlich diese Debatte um die Fitness von Biden beendet und es kann wieder um die Inhalte gehen.
Wir können nochmal konzentrieren auf, was Trump sagt und nicht auf der, wie gesagt, also in Milwaukee letzte Woche, es war nur ein Show, es war ein Spektakel. Es gab
eine, also, ja, wird es bei den Demokraten aber vermutlich auch
es
sein.
Es wird auf jeden Fall.
Parteitag ist immer eine Show.
Mit großer Name, sorry, nichts gegen deine Kid Rock, aber es wird auf jeden Fall große.
Der aufgetreten ist bei den Republikanern, hast du gesehen,
genau.
Ne?
Bob,
ja,
wie Trump
Bob, ja.
Ihm genannt
hat. Als ich ihn interviewt habe, hat er noch gesagt, na, mal sehen, ich bin bei meinem Ferienhaus in Northern Michigan, keine Ahnung, ob die mich
in Northern
rufen.
Northern Michigan.
Ja, aber dann war er da auf der Bühne. Ich glaube allerdings, haben die ihn auch ein bisschen, manche verstört angeguckt, weil ich glaube, das war ein ziemlich aggressiver Song, den er da auf die Bühne gebracht hat, aber ja.
Also nicht so aggressiv wie Hulk Hogan, der hat sein T-Shirt gerippt.
Ja, gestreckt. Ich habe von deiner Cousine Ashley, die hat uns ein Bild geschickt mit diesem Bild, wo Hulk Hogan da sein T-Shirt und darunter steht dann Trump Vance auf dem T-Shirt darunter und er sagte, stell dir mal vor, du kommst aus einem anderen Land und das ist das Erste, was du über amerikanische Politik zu sehen bekommst. Fand ich sehr passend, ja. Stichwort, wir haben jetzt gar nicht, weil das jetzt so sehr auch dieses Momentum der Republikaner ablöst und abgelöst hat, diese Entscheidung vom Wochenende von Joe Biden aus dem Rennen auszusteigen und die Schlagzeilen da so überlagert. Wir haben jetzt gar nicht in dieser Folge groß über den Parteitag der Republikaner zurückgeschaut und vielleicht ist es jetzt einfach auch die andere Nachricht. Ich fand nur einen kleinen Hinweis vielleicht noch interessant, dass bei der Acceptance Speech, also bei seiner großen Abschlussrede von Donald Trump, dass er diese Ankündigung, jetzt gemäßigter zu sein und zusammenführender, dass er das nur eine halbe Stunde oder so durchgehalten hat und danach wieder in seinen typischen Trump-Modus verfallen ist, mit sehr, sehr scharfen Attacken auch gegen dann noch Joe Biden. Und auch in diesen 90 Minuten hat er da quasi diesen Rambling-Modus. Also wenn der vom Prompter, vom Skript abgeht.
Und über Hannibal Lecter.
Ja, und plötzlich über 1000 Sachen. Und von links nach rechts und dieses dann doch fast schon auch wirre, muss man fast sagen, Zeugs. Also selbst bei den Republikanern im Saal, die ja eigentlich die Riesenparty feiern wollten, dass da die Ermüdung und die Erschlaffung eintrat und die ersten Leute in den Rängen auch gegangen sind irgendwann. Die gesagt haben, okay, keine Ahnung, wo das jetzt noch hingeht. Also das fand ich auch schon bemerkenswert.
Ja, es zeigt auch, dass Trump ist, also es ist keine Second Coming of Trump. Also es ist, wie wir es so häufig gehört haben, Gott hat ihn geschützt. Also es gibt einen Grund, warum er hier ist. Wie wir wissen, so viele Republikaner sind sehr religiös und Trump hat selber am Anfang der Parteitag gesagt, also wir müssen zusammenkommen, Unity, und reden über, wie wir zusammen alle eins sind und ich bin der Präsident für alle, aber dann nach dieser, wie du sagtest, in dieser erste halbe Stunde war das einfach die old talking points. Es ist zurückgegangen zu seinem alten Thema, Biden zu kritisieren, schlimmste Präsident aller Zeiten, die Demokraten
sind. Und auch ein düsteres Szenario, in welchem Zustand das Land sich gerade befindet und die Horden von Verbrechern, die hereinkommen und Kriminalität überall und sowas.
Also, das war Parteitag 2016. Das war genauso diese Angst und Fear and Loathing in Milwaukee, also wirklich, wirklich greatest hits, also so zurückgehen in der Vergangenheit, benutzen, was er schon weiß. Und dann hat man also diese ganze Talk über, vielleicht ist er anders. Also guck mal, wenn man sowas überlebt, vielleicht plötzlich ist man ein anderer Mensch. Wer weiß? Also ich glaube, diese Rede hat gezeigt, nein, ist er nicht.
Ich glaube, Trump kann nicht anders als er selbst. Und immerhin ist er da authentisch. Das muss man ihm dann schon lassen. Und diese ganze Rede von Einheit war in erster Linie nicht auf das Land gemünzt, sondern auf die Partei. Und das wiederum ist gelungen. Also die Partei ist absolut durch und durch getränkt jetzt von diesem Geist und vereint hinter Trump. Er hat seine ganzen Gegner waren gezwungen, die mussten auftreten und quasi für Trump vorsprechen. Ron DeSantis, Nikki Haley, ja, die alle quasi so ein bisschen
haben die Ring geküsst und
ja, den Ring des Patriarchen geküsst.
Also unglaublich, ehrlich gesagt. Besonders Nikki Haleys Rede fand ich echt, wenn sie hat gesagt, du musst nicht gleiche Meinung von Trump haben, 100% der Zeit für ihn zu wählen. Und also sie hat direkt an ihre Unterstützer gesprochen und hat gesagt, komm, also wir machen mit.
Ja, das war schon bemerkenswert, also wie das gelungen ist. Und das muss man den Republikanern auf jeden Fall lassen. Aber wie gesagt, die News des Tages, des Augenblicks ist nicht mehr der Parteitag der Republikaner. They stole their thunder sozusagen.
Sag mal, das nee, das hat die Donner geklaut?
Nee, die haben ihm den Wind, doch, so ähnlich, wir bleiben im Wetterbild.
Der Wind aus der Segel.
Genau.
Das sagen wir auch. Took the wind out of his sails.
Okay. Joe Biden hat den Republikanern den Wind aus den Segeln genommen oder dem Donner geklaut. mit dieser Ankündigung nicht mehr zu kandidieren. Und kommen wir also zu diesem Thema wieder zurück. Die andere Frage, die über dem Ganzen schwebt, ist, wir haben gerade noch so gut 100 Tage bis zum 5. November 2024. Und ist die Zeit jetzt zu knapp, die Strecke bis dahin? Ist das zu kurz, jetzt noch umzusatteln und jemanden so aufzubauen, auch mit dem ganzen Kampagnen-Background, der dazugehört? Oder ist es eigentlich absolut ausreichend und die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner interessieren sich eigentlich auch gar nicht so für die Politik bis wenige Wochen vor der Wahl, also interessieren sich nicht für dieses Rennen, sage ich mal, nicht für die Politik grundsätzlich, aber
nicht wie wir hier Political Nerds. Also
ja gut, wir interessieren uns 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
Also muss man sagen, ich frage, also für diese Parteitag, ist es nicht wie jeden Abend Leute sitzen zu Hause und gucken. Also für viele Leute, wenn ich Freunde frage, die sagen so, was, ich habe es verpasst oder
ich war campen.
Oh, müssen wir darüber reden. Also das ist nicht irgendwas, das Leute ständig diskutieren. Also es wird intensiver, denn näher es kommt an der Wahltag. Aber im Moment, es ist so lang, dass die meisten Amerikaner sind, oh, belastet mich nicht mit dieser Scheiße.
Und das auf gut Deutsch sozusagen. Ja.
Ja,
aber das wiederum ist tatsächlich dann, also würde es bedeuten, dass es ja, also das ist ja eine Ewigkeit im amerikanischen Wahlkampf, dann noch 100 Tage, gut 3 Monate. Das wäre kein Hinderungsgrund und kein Problem, wenn man so will. Dann
es ist nicht viel Zeit eigentlich, wenn man weiß, wie viel man, also der neue Kandidat muss oder Kandidaten muss um der USA herum, er muss ständig reisen, muss das Geld sammeln. Ich glaube, das kommt, aber muss sich auch also richtig vorbereiten. Kann gemacht werden, also besonders Harris, wie wir gesagt haben, der Vorteil
das
ist
das Geld. Das spricht noch mehr für sie dann eigentlich, weil sie dann quasi
genau, und wenn sie übernimmt auch die ganze Volontär und die ganze Leute, die unterstützen, dann kann man sie, ist es schon für sie da. Also aber ich glaube,
jetzt aus dem Stand für jemanden. Ich glaube auch, bin mal gespannt, ich glaube auch nicht, dass da noch groß, also zumindest nicht die ganzen bekannten Namen, die zirkulierten in den letzten Wochen, die werden da nicht ihren Hut in den Ring werfen. Bin mal gespannt, ob es vielleicht so ein paar nur pro forma vielleicht auch tun, damit es so den Anschein eines Wettbewerbs hat, ein paar andere. Aber die Chancen da jetzt aus dem Stand, es gibt einen Grund, warum es so Jahre vorher vorbereiten muss und den Landeanflug schon mal einleiten muss dafür in den USA.
Eigentlich wäre es klug auch, wenn alle einfach an Bord sind und dass sie halt dann Surrogates, also Leute, die sich vertreten und auch diese große Name wie Newsom, wie Whitmer und herumgehen. Aber was unklar ist, also die Republikaner, wie wir verstehen, haben jetzt Legal Challenges, wie sagt man, also haben...
Die wollen das juristisch anfechten, dass Biden da ausgestiegen ist. Das ist interessant, die würden gerne, die haben jetzt ein Problem.
Die wollen das, Biden ist der Gegner, also die sind gut vorbereitet dafür und wollen das so sehr vermeiden, dass ein anderer Kandidat geht. Also
zu spät.
Es ist zu spät, aber das können die nicht machen, das ist der Regeln für politische Kampagne. Es ist nicht irgendwas in der Verfassung, das ist die Entscheidung von der Partei. Und wie wir gesagt haben, Biden war noch nicht der offizielle Kandidat. Das passiert erst in der Parteitag. Insofern, ich weiß nicht, was für Gründe die Republikaner finden könnten.
Naja, sie können wahrscheinlich sagen, wieso, es gab ja dieses Primary-System extra und die ganzen Stimmen, die fühlen sich jetzt betrogen, die ganzen Wählerinnen und Wähler, die für Biden gestimmt haben. Aber es ist ein Verfahren, dass die Demokratische Partei oder das Parteiensystem, das hat man so festgelegt. Das ist jetzt nicht unbedingt, und man darf auch nicht vergessen, viele Delegierte sind quasi nicht gebunden.
Nee,
die könnten
die dürfen,
theoretisch
die dürfen zum Parteitag gehen und dann für nicht für Biden stimmen. Die können für, stimmen für, wie die wollen.
Ja.
Also das insofern eigentlich no laws were broken. Also das ist keine legalische Sache, glaube ich. Wie du sagtest, ich meine, die sind, wie wir verstehen, also haben schon seit Wochen sich vorbereitet auf die genau diese Möglichkeit und würden, wissen wir nicht was genau, aber irgendwas versuchen. Weil, wie gesagt, das zeigt, die haben Angst vor einem anderen Kandidat. Und das ist eine...
Wir haben zumindest jetzt ein Problem, was das betrifft. Und da werden sie sich auch irgendwie rauslösen und einen Weg finden. Aber ja, ist schon interessant oder bezeichnend jedenfalls, dass sie dem Kandidaten, dem Gegenkandidaten Joe Biden nachtrauern.
Ja, die Republikaner wollen Joe.
Also genau, Raps for Joe. Auf jeden Fall eine skurrile Situation und es verändert auch nicht nur das Rennen ums Weiße Haus, denn man darf nicht vergessen, jedes Mal wird auch das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel des Senats. Insofern, das war auch einer der Gründe, glaube ich, warum der Druck auf Biden innerhalb der Partei so gestiegen ist, weil viele befürchtet haben, hey Joe, uns geht eventuell nicht nur das Weiße Haus hier flöten, sondern vielleicht verlieren wir beide Kammern dann auch, den Senat dann auch und erneut wieder das Repräsentantenhaus und dann vielleicht sogar so krass, dass die Republikaner was auch immer dann machen können mit großer Mehrheit. Und insofern war das auch ein wichtiger Aspekt, dass die ganze Wahl als Gesamtpaket gesehen wird und nicht nur die Fokussierung auf das Rennen um das Weiße Haus. Und ich glaube, das war dann auch einer der Gründe wohl, warum Joe Biden gesagt hat, okay, das Risiko ist wahrscheinlich zu groß und ich ziehe mich jetzt zurück.
Ja, und wenn wir jetzt nach vorne schauen, es sieht aus mindestens heute, wie alle Demokraten...
Deswegen haben wir das Datum vorne gesetzt.
Genau. Wer weiß, gesagt, wie
wer
es
weiß,
aussieht
das
morgen.
Ist so schnell dieser verrückte Wahlkampf, sowas habe ich echt auch noch nie erlebt. Da ändert sich so viel derzeit gerade und es geht hoch und runter.
Muss man
und
sagen, es ist wirklich ein historischer Wahlkampf und eine historische, also so viel ist passiert in den letzten Monat, aber...
Ja, das war, ich glaube, das Wort, das in unserem Podcast so oft fällt, aber in diesem
unprecedented.
Fall... Unprecedented. Wenn man mal so eine KI durchjagen würde und sagen, wie oft fällt dieses Wort, würde das wahrscheinlich am meisten erscheinen. Ja, noch nie da gewesen, beispiellos und das gilt dafür. Was macht es auch so spannend und natürlich eine Menge, worüber wir reden müssen.
Und wo wir jetzt, wenn wir vorne schauen und wenn das wirklich so weitergeht, dass Harris kriegt die Nominierung, ob das bei einer virtuellen Roll Call, also von Wahl von die Delegierten ist oder ob das bei der Parteitag ist, dann wird der Gedanken so Richtung Harris' Vizepräsident.
Wen würde sich Kamala Harris
und
als
das,
Running Mate suchen?
Ja, ich glaube, alle sind einig. Also, wie wir gesagt haben, ich glaube, der Amerika ist bereit, eine Frau und eine schwarze Frau zu wählen. Aber wie man das so häufig macht, wenn du nimmst jemanden als Vize, der kann dich als Kandidat balancieren.
Ja.
Also Obama hat, er war jung und schwarz, er hat Biden ausgesucht. Er war ein älterer Herr, weißer Mann mit viel Erfahrung im Senat und war eine gute Wahl. Also Trump hat...
Vielleicht sollte Kamala Harris dann Joe Biden wählen als Vize.
Nee, das ist eine sehr schlechte Idee. Nein. Also,
sorry,
aber,
nein, aber du wolltest sagen...
Pence war für Trump ein Erfolg. Ne? Er war, hier war Trump, er hat, sagte Sachen wie grab him by the pussy, er war mehrmals verheiratet, er hat Skandale hinter ihm und da war Pius Pence, er war religiös, er war pro-life, gegen Abtreibungsrecht und er war dann eine gute Balance.
Genau,
ein Gegengewicht. Und jetzt, wenn wir Harris anschauen, also ich glaube... Sie braucht einen weißen Mann eigentlich. Es gibt diese Balance zu schaffen. Es gibt viele auf die Liste. Ich glaube, für mich persönlich, Newsom, also er kommt auch aus ihrer Bundesstaat
das geht,
Kalifornien.
Glaube ich nicht.
Das
ja.
geht nicht. Und ich glaube auch, dass er ist nicht die Richtige. Aber jemand zum Beispiel wie Roy Cooper, Gouverneur aus North Carolina, Andy Beshear, Gouverneur aus Kentucky. Also mein persönlicher Favorite, also der nie auf die Liste ist, ist Phil Murphy, der Gouverneur aus New Jersey. Der war hier in Deutschland, der US-Botschafter, hat einen Hintergrund in Finance. Also diese Balance, er ist jemand, der vielleicht würde für Leute, die zweifeln über Kamala, würde... Also wenn man sieht, okay, die sind ein Paar, die sind zusammen, das ist ein Gegengewicht.
Oder Pete Buttigieg.
Ah, oh, Pete. Ja, also Pete muss ich sagen auch, ist ein von meiner Lieblingsmöglichkeiten. Ich glaube aber, es ist, Pete braucht noch ein bisschen Zeit.
Okay,
Also, es ist.
gut, aber es sind auch noch ungelegte Eier, wie wir sagen würden im Deutschen. Also das ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zu früh darüber zu spekulieren, aber weil es sehr, 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 sehr wahrscheinlich auf Harris hinausläuft, ist das die nächste große Frage. Wer wird das Ticket komplimentieren? Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge, die sich angefühlt hat wie eine Sonderfolge, aber es war unsere reguläre im 2-Wochen-Rhythmus von Amerika, wir müssen reden. Spannende Zeiten, wirklich aufregende, man kommt kaum noch hinterher. Nochmal dein Eindruck.
Was sagen, ja. Also für die Demokraten, dann geht es weiter. Ich glaube, jeden Tag wird eine neue Geschichte. Hoffentlich wird das dann diese neue Energie reinbringen und nicht, wie jemand hat zu mir gesagt, nicht be rearranging deck chairs on the Titanic. Also hoffentlich
Also
ist
nur
das.
einfach die Liegestühle auf dem Deck der untergehenden Titanic nur neu hin und her schieben und neu arrangieren, sondern die Hoffnung ist das, dass das
Das
kein
ist
Untergangskommando,
genau.
kein
Nein.
Himmelfahrtskommando oder kein
Das
Untergang der Partei ist.
Gegenteil, das ist ein neues Schiff mit einer
Mit neuem Dampf und mit
neuer Dampf,
neuer.
neuer Energie,
Ja.
neue.
Wenn ich so in dein Gesicht gucke, bist du skeptisch? Ich weiß, ich kann es gerade nicht so
Ach,
lesen.
es ist so schwierig zu sagen.
Ja.
Ich glaube, ich bin normalerweise ein Glas halb voll Mensch und ich spüre jetzt diese Energie von die Möglichkeit,
Okay.
ein neues
Also du
Gesicht
bist
da zu sehen.
erleichtert auf jeden Fall
Ich
nach dieser Entscheidung von Joe
habe
Biden.
viel Hoffnung, sagen wir es so.
Okay.
Also,
Das ist doch ein guter Schlusspunkt für diese heutige Folge.
ja, stimmt, oft der Endung von unserem Podcast ist oft mehr deprimierend, ne? Also das ist eine.
Och, das würde ich so nicht sagen, aber
Nee,
die,
mean.
ja, it's real politics halt.
Ja, aber
Ja.
nee, also it's, we're ending on a high note.
Ja,
Also das
genau. Also
ist.
für dich die Hoffnung, ich glaube auch, das war die richtige Entscheidung. Und wir sind sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Natürlich werden wir das in den kommenden Folgen und wie gesagt, jederzeit, wenn es sich anbietet, in einer Sonderfolge aufgreifen. Für die heutige war es es aber nach diesen dramatischen, fast schon Entwicklungen in den USA bei den Demokraten. Für Fragen jederzeit gerne, die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes. Schreibt uns gerne, kommentiert auch gerne, folgt mir auf dem Broadcast-Channel meines Instagram-Accounts auch und auch bewertet diesen Podcast gerne, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auf Reaktionen. Für dieses Mal sagen wir Tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss habe ich noch folgenden Podcast-Tipp für euch. Was macht die Faszination Trash-TV aus? Kann Taylor Swift wirklich die Präsidentschaftswahl in den USA beeinflussen? Oder macht der Massentourismus die Kanaren kaputt? Das sind so Fragen, die der Nah-Dran-Podcast vom WDR jede Woche beantwortet. Die sprechen mit Reporterinnen und Reportern, die wirklich, wie der Name sagt, nah dran sind an einem Thema. Dort erfahrt ihr dann Hintergründe zu aktuellen Themen und in einer Viertelstunde versteht man dann, was wirklich los ist. Nah dran erscheint immer freitags und gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein.